Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Guten Abend, also oder guten Morgen oder egal welche Uhrzeit, ich sage einfach Hallo, herzlich willkommen zum Hurra, hurra Podcast, dem Design-Podcast der Burg. Giebichenstein Kunsthochschule, Halle der allerbesten Kunsthochschule auf der ganzen Welt. Und mein Name ist Christian Zöllner, ich bin da Professor im Industriedesign und seit nun vielen Folgen mache ich diesen Podcast mit unglaublich spannenden Gästen. Und diesmal habe ich Lilo Viehweg zu Gast, aber Lilo Viehweg sitzt nicht bei mir am Tisch, sondern in einem unglaublich gekachelten Raum mit einer Tür. Hallo Lilo.
Hallo Christian.
Das funktioniert schon mal hervorragend. Lilo, ich habe deinen Lebenslauf hier. Alle, die jetzt schon reingeschaltet haben, werden natürlich in den Shownotes geguckt haben. Wer ist denn diese Lilo Viehweg? Um wen handelt es sich denn hier? Und da wären so Sachen drin, wie stehen, wie Lilo ist Forscherin oder Kuratorin oder Educator, wo ich immer unschlüssig bin, was der deutsche Begriff dafür ist. Aber ich glaube, du musst es doch noch mal kurz einführen, als was man dich jetzt eigentlich titeln muss?
Das ist eine total gute Frage, Christian. Und wahrscheinlich ändert sich das auch immer mal so wieder im Leben. Aber zurzeit bin ich Designhistorikerin und Forscherin und arbeite in dieser Tätigkeit, schreibe ich und mache auch manchmal Ausstellungen und entwickle Vermittlungsformate. Und da kommt dieses Educator vielleicht her, um das zu verbinden, weil ich auch viel unterrichte an verschiedenen Kunsthochschulen, verbinde ich das in diesem Begriff des Educators. Es ist auch, das wird viel diskutiert, ob man jetzt Lecturer das nennt oder Teacher oder Educator, aber es geht auf jeden Fall um verbindende Formate zu Designgeschichte und Designforschung mit verschiedenen Menschen im Kunsthochschulkontext hauptsächlich.
Okay, ich finde Educator dann besser als Lecturer und Teacher. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben, warte. Ich habe es mir unterstrichen. Du hast an unterschiedlichen Hochschulen gelehrt, an der Weißensee, an der UdK in Berlin, in Basel, in Kassel, in Zürich, in Dessau. Du bist äußerst umtriebig und mit so einer Biografie, ich würde sagen, zwischen 50 und 60 Jahren alt, stimmt das?
Ja, gefühlt manchmal. ja, aber ich glaube, das kommt so ein bisschen dadurch, dass ich hauptsächlich, oder nicht hauptsächlich, sagen wir mal so 50-50, also ich habe viel auch so Gastvorträge und Gastworkshops an Hochschulen gegeben, so sammelt sich das zusammen. Habe aber eine längere Zeit in Dessau im Co-op Design Research unterrichtet, gemeinsam mit Regina Bittner, so Kulturanthropologie und Kulturgeschichte und Designforschung. Und dann habe ich auch noch weiter in Basel 3 Jahre gearbeitet und jetzt bin ich in Zürich gerade an der ZHDK im Industriedesign und macht das. Und die anderen Schulen sind eher so Gastauftritte, wo ich für Workshops angefragt werde oder kleinere Projekte.
Okay, also du bist nicht zwischen 50 und 60, sondern deutlich, deutlich jünger. Halten wir das fest.
Hat die Frage nicht beantwortet, genau.
Wer es einfach nein sagt, das ist schon okay. Ich freue mich. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und laufen uns in regelmäßigen Abständen über den Weg. Ich glaube, das letzte Mal in Halle bei der Studioeröffnung von Studio Pont und Kollektiv Plus X und Mara und den ganzen Leuten, die da ihre Sache, ihr tolles Studio aufgemacht haben. Und da hast du mir unglaublich viel erzählt. Ich kann mich nur noch an die Hälfte erinnern. Aber du hast erzählt, dass du zum Piezo deine Doktorarbeit schreibst. Und da will ich eigentlich total intensiv mit dir drüber reden, was es mit dem Piezo und den sogenannten Smart Materials auf sich hat. Jetzt finde ich aber auch nochmal wichtig, dass du dich als so eine kritische Design, ich habe es aufgeschrieben, in her works, she investigates critical Historiographies of Material-Based Design Processes. Und ich würde gerne fragen, ob wir an dem Thema deiner Doktorarbeit des Piezos und den Smart Materials rausfinden könnten, was kritische Historiographien und materialbasierte Designprozesse sind.
Das können wir sehr gut. Das ist nämlich genau der Kern und eine der wichtigen Fragestellungen meiner Doktorarbeit. Also ich beschäftige mich in meiner Doktorarbeit mit einem kleinen Halbzeug. Und Halbzeug ist erstmal ein schönes Wort. Und ein Halbzeug ist ja im Designprozess meistens das, womit Designerinnen dann im Entwurfsprozess arbeiten. Also vielleicht irgendwas, was aus einer anderen Industrie kommt, aus den Ingenieurswissenschaften oder aus den Materialwissenschaften. Und in dem Fall ist es so, das ist ein Sensor, der aus einer Industriekeramik hergestellt wird. Der besteht aus Blei und so verschiedenen Titanen und anderen Materialien. Und dieser Sensor wird total viel von Designern und Makern, MakerInnen, DesignerInnen und Menschen in Museumskontexten, VermittlerInnen, also Leute wie wir, so zum Tinkern, also zum Basteln mit Elektronik, Material verwendet. Das ist so in den letzten 10, 20 Jahren, wo das so ein Riesenbereich geworden ist, wo in Museen so Workshops angeboten werden oder auch wo mit Arduinos gearbeitet wird und überall da, wo Elektrotechnik im Designprozess sozusagen ist, werden diese kleinen Bauteile bei Amazon und Alibaba gekauft. Das kostet, so ein Bauteil kostet 20 Cent. Und ich bin das erste Mal, ich habe mit diesem Bauteil nie gearbeitet gehabt, bis vor 10 Jahren. Ich komme auch nicht aus der Elektrotechnik, sondern aus dem Industriedesign und Kulturwissenschaften. Und das erste Mal vor 10 Jahren wurde mir, es ist jetzt tatsächlich 10-jähriges, dieses kleine Bauteil in der Kunsthochschule Weißensee mit meinen Projektpartnerinnen in einem Forschungsprojekt damals, das hieß Smart Material Satellites, auf den Tisch gelegt und gesagt, das ist ein Smart Material. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was das ist. Und seit diesem Moment interessiert mich, was das eigentlich ist. Und ich kann es immer noch nicht voll beantworten. Ich kann es schon jetzt weitaus mehr dazu sagen. Aber was mich interessiert hat vor allem, ist, woher das kommt. Und so bin ich so ein bisschen in der Designgeschichte gelandet. Ich habe mich auch schon vorher in meinem Studium im Industriedesign oft mit historischen Kontexten auseinandergesetzt. Aber das war so der Case, den ich damit reinnehme. Und wenn man da so mal in die Geschichte guckt und anfängt, also erstens war das Projekt, was wir damals hatten vor 10 Jahren, das war nicht das Ziel, in die Geschichte zu gucken, sondern das war das Ziel, Vermittlungsstrategien für diese Materialien zu entwickeln, gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut. Und da sind ganz unterschiedliche ForschungspartnerInnen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammengekommen. Und wir haben so mobile Labore in der Stiftung Bauhaus Dessau, im Materialarchiv in Zürich, in den technischen Sammlungen in Dresden, in Genf hatten wir noch eins und im Museum der Dinge, Sensing Materials Lab. Also wir haben so ganz unterschiedliche Labore gebaut, wo wir anhand derer wir mit Designmethoden so kleine Experimente gebaut haben. Und es waren hauptsächlich meine Kolleginnen aus der Kunsthochschule Weißensee, Veronika Aumann und Julia Wolf damals, kleine Experimente. Und es ging darum, so durch partizipative Beteiligungsprozesse herauszufinden, welche Zugänge Menschen zu diesen Materialien haben. Also das Fraunhofer hatte damals die Frage nach der Akzeptanz von Smart Materials, weil Smart Materials, das ist so ein Begriff aus der Materialwissenschaft, der auch viel diskutiert werden kann, was jetzt intelligent ist und was nicht. Das ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall diese Materialien damals Fraunhofer hatte das Interesse daran, zu überlegen, ob es neue Anwendungen damit geben könnte und ob man das partizipativ erforschen könnte. Und so hat es angefangen, dass ich eigentlich erstmal wissen wollte, naja, ist ja, wir haben den Sensor und damit können wir Maschinen bauen, aber mich interessiert eigentlich erstmal, weil ich im Industriedesign immer diese Materialfragen und Nachhaltigkeitsfragen zu Materialien hatte, interessiert mich erstmal, was ist denn das? Das ist ein kleines, rundes Bauteil, ich sehe gar nicht, was. Ist das Holz, ist das, ne, also Metall, ist das, dass das eine Industriekeramik ist, also diese Benennung, dass ein piezoelektrisches, ist auch so ein kryptischer Name, der dort verwendet wird in der Forschung, dass man das mal so runterbricht und sagt, na, was ist es denn eigentlich? Woher kommt es? Woher kommen die Materialien? Ja.
Was ist es denn? Ne? Also ich kenne den Piezo als so ein Fiepsding, das klemmst du an und das fiepst im Taschenrechner. Das kann aber auch Schwingung aufnehmen. Und dadurch ist es so, das kann sozusagen Elektronen, also wie so eine Mikrofonsachen abgeben, aber auch aufnehmen. Korrekt?
Genau.
Und es ist so, genau. Das sieht, also wir müssen das jetzt ein bisschen plastisch machen für die Zuhörerinnen. Und das ist so, meistens ist es so vielleicht so rund wie so ein Kronkorken von so einem Flaschendeckel und ist aber super, super flach. Und es gehen so zwei Kabel davon ab, die sich beispielsweise an einen Arduino-Board oder irgendwie so eine Schaltung integrieren lassen.
Genau.
Korrekt? Und man sieht überhaupt nicht nach Keramik aus. Also wenn man sich Keramik vorstellt, die beispielsweise so klingt, so klingt ein Piezo nicht. Ein Piezo klingt, mache ich jetzt nicht vor, aber unglaublich durchdringend hoch, wenn man den anmacht. Korrekt?
Ganz genau. So sieht's aus. Und du bist jetzt gerade auch schon bei der Hauptfrage eigentlich, die ist total gut, dass du mich gerade daran erinnerst, bei der Hauptfrage, die uns damals so in dem ersten Labor, was wir im Stahlhaus in Dessau gebaut hatten, die Hauptfrage, die meisten Leute wollten immer wissen, na, wo wird denn das angewendet? Und wenn man jetzt ein Material hat, was natürlich nicht so in der Anwendung ist, erstmal, also es wird total viel angewendet, das ist dann so nah in Messtechnik, in Ultraschallgeräten, in Feuerzeugen, in jedem Computer haben wir das drin, in Uhren.
Im Feuerzeug? Das ist eigentlich,
genau, also dieses Rollfeuerzeug, also mit diesem Rädchen dran, das ist auch ein Piezo. Okay. Genau, also und dieses ganze Offenlegen erstmal, also diese Übersetzung, weil die MaterialwissenschaftlerInnen, die interessieren sich für die Funktion dieses Bauteils, aber diese Anwendungsfragen und dann, wo ich dann später reingegangen bin, Müllfragen und Extraktionen, also Abbaufragen von diesen Materialien und die Wege, die sind natürlich im Labor nur bedingt, spielen die eine Rolle und deswegen ist es sehr viel unausgesprochen, auch in diesen Übersetzungsprozessen, wenn dir jemand so ein Material auf den Tisch legt. Und es hat aber eigentlich schon eine 150-jährige Geschichte, die auch viel mit Entwicklungen im Zweiten Weltkrieg zusammenhängen, mit allgemein der Geschichte von Computertechnik und so weiter. Und was ich dann erst später rausgefunden habe, und das ist ein total wichtiger Kern, wenn es jetzt zur Anwendung kommt, oder wo sind denn die drin, oder was ist denn das? Ne? Also es ist im Grunde genommen ist es ein Kristall, der Strom erzeugen kann. Und das macht dann dieses Fiepen, wovon du gesprochen hast, oder kann Ton abnehmen sozusagen. Also es ist, wenn man Strom anlegt, dann bewegt sich das und dadurch kommt das Fiepen zustande. Oder wenn man draufschlägt, dann erzeugt es Strom. Das Interessante ist, das sind halt Kristalle eigentlich, also diese Industriekeramik basiert auf Kristallen und es gibt ganz unterschiedliche Kristalle, die piezoelektrisch sind. Nicht alle Kristalle sind piezoelektrisch, also Quarz ist piezoelektrisch, aber Diamanten nicht. Und ganz viele andere Materialien, Zucker, Salz ist piezoelektrisch und ja, okay, ich verstehe. Total spannend, piezoelektrische Kristalle sind überall in deinem Körper, in deinen Zähnen, in deinen Haaren, überall da, wo Kalzium ist, überall da, wo Magnesium ist, Kalzium. Und das wurde, das hat sich erst nicht vor 10 Jahren, sondern 2021 wurde der Nobelpreis in Medizin an die Erkenntnis vergeben, wie menschliche, also Touch, Human Touch, auf materieller Ebene oder physikalischer Ebene abläuft. Und da wurde herausgefunden, dass der physikalische Touch eigentlich auf diesen piezoelektrischen Effekt, der auch dort im Sensor stattfindet, läuft. Also wir sind alle elektronisch und dass wir uns spüren oder dass wir andere spüren, hängt tatsächlich und da fängt das Spannende an und vielleicht auch so spannende und auch naja, semi-provokant würde ich es mal nennen, Fragestellung, also ne, die Energie, die fließt und die Kristalle, die Energie erzeugen, da landet man auch ganz schnell in anderen Welten, Fantasien, Dinge, die man nicht sieht, Dinge, die im Körper sind und diese ganzen Fragestellungen versuche ich so ein bisschen zusammenzubringen. Also wie hängen eigentlich diese Kristalle im Körper und das Anfassen mit den Prozessen im Labor statt?
Okay, super viele, genau. Super viele Anknüpfungspunkte. Ich muss dich immer noch mal so ein Stück wieder zurückholen. Also ganz kurz, also jetzt gibt, du hast es, wir wollen ja auf die kritischen Historiografien und die materialbasierten Designprozesse. Also wir haben jetzt rausgefunden, dass du bei dem Smart Materials Projekt dabei warst, Piezos als Smart Materials gelten, warum auch immer. Und also du hast es jetzt so ein bisschen hergeführt. Ich habe noch eine Frage, die haben so einen komischen Namen, Piezo, heißen die, weil ein Italiener die erfunden hat?
Nein, das ist ein griechisches Wort, altgriechisches Wort, und es kommt von Druck, von Drücken. Aha. Das haben die Curie-Brüder, also der Mann Jacques Curie von Marie Curie, haben das 1880 in einem Laborexperiment so benannt. Okay. Das basierte auf so ein paar anderen Forschungsergebnissen, und dieser Name tatsächlich, also bei Kristalle, die waren ja schon immer elektrisch, und es gab auch schon in anderen Kulturen die Erkenntnis, dass diese Kristalle elektrisch sind. Das haben jetzt nicht die Curie-Brüder als erste erfunden, aber die haben es als erste.
Ist es nicht, also gibt es, sorry, ich bin da wirklich in der Wissenschaft.
Es sind zwei.
Aber was ist mit Marie Curie?
Das ist die Frau von Jacques Curie, von dem einen der Brüder.
Ah, okay. Oh Gott, okay. Gut, dass du eine Designwissenschaft
hast. Ja. Es wird in der Literatur immer so zusammengefasst als die Curie-Brüder, weil die, da gibt es auch ganz romantische, schöne Texte drüber, wie die zusammengearbeitet haben und wie sie von der Natur geträumt haben. Und, und diese Bruderschaft oder diese Geschwisterschaft halt eine große Rolle in deren Zusammenarbeit gespielt hat.
Okay, auch das geklärt, dass die Piezos aus dem Griechischen kommen. Und was wir hier feststellen, oder ich merke das zumindest, ist, dass du hast, ich habe ja auch nur so einen Text angefangen von dir zu lesen, wo du so den Begriff der Delineation benutzt. Das heißt, dass ganz viele Sachen, oder ich verstehe den so, vielleicht müssen wir über den kurz reden, wenn du als Designhistorikerin, also als eine Person, die sich mit der Geschichte und den Geschichten des Designs, und wir nehmen Design jetzt mal als Design, das sich mit, jetzt ist ja die Frage, ab wann ist etwas ein Material, aber was material-based ist, auseinandersetzt, dann kommst du halt ganz schnell so vom Hundertsten ins Tausendste und kommst an so Grenzen, ne? Und ich finde, wo du aus der Disziplin rauskippst, wo du plötzlich in den Ingenieurswissenschaften bist oder in der Neuropsychologie oder Neurophysiologie oder dich eigentlich an die Peripherie ranwagst und eigentlich das Design nur noch so mit so Handform, also mit so einem Fernglas eigentlich siehst als ein Zentrum, aber den großen Rahmen aufspannst. Also Punkt, so merke ich gerade, wenn du erzählst, nun kann ich ja gar nicht bremsen und du kommst eigentlich sofort wieder in tausend Rabbit Holes tiefer rein und bist immer wieder woanders gelandet. Stelle ich mir auch total schwer vor, daraus einen linearen Text wieder zu machen. Aber was ist denn da dran eigentlich, mal jetzt mal so Hand aufs Herz, eigentlich wirklich interessant? Also ich finde, ja, das ist alles interessant, aber warum ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen? So, was ist denn da mehr dran als abgefahrene, übelst interessante Geschichten?
Da könnte ich jetzt auch endlos...
mach das mal und ich bremse dich dann einfach. Du legst einfach los und ich halte dann einfach diesen blauen Stift hoch und dann musst du den Satz zu Ende sprechen.
Sehr gut. Also diese Eingrenzung, das ist genau das, das, was ich immer wieder austeste. Und diese Komplexität, die dabei entsteht, ist auch total gewollt. Erstens, weil es mir Spaß macht und weil es auch ein bisschen provokant ist, um halt zu fragen, wo unsere Disziplin begrenzt ist. Und dann ist aber schon das Ziel, am Ende ist es ja so ein 150-, 200-seitiges Buch, ne? Also genau das, auf den Punkt zu bringen, was diese, also total wichtige und spannende Frage, die du gerade stellst. Am Ende wird das eine Industriedesign-Geschichte. Also es ist wirklich auf der einen Seite relevant für das Fach des Industriedesigns, weil es diese Arbeit fragt, wissen wir eigentlich, mit was wir arbeiten? Und auf der anderen Seite auch die Strömungen aufgreift, die gerade in diesem ganzen Material Design an den Kunsthochschulen zu Hause sind und sich vor allen Dingen, oder nicht vor allen Dingen, viel mit Materialsubstitutionen auseinandersetzen. Also da ging es viel um Kunststoffersatz und so weiter. Und dieses Piezo ist so interessant, weil es ein Kristall ist und kein nachwachsender Rohstoff, also es ist ein nachwachsender, Kristalle können wachsen, aber die Berge, die abgegraben werden, die wachsen nicht nach in unserer Lebenszeit und auch alle, also Kulturräume, Naturräume und die Ausbeutung, die damit verbunden ist, hängt direkt mit dem zusammen, was wir eigentlich auch in der Kunstschule machen. Und das kritisch zu hinterfragen, wo unser Aufgabenbereich als vielleicht auch oder der Aufgabenbereich von DesignerInnen endet, also wo vielleicht auch Design seine Grenzen hat tatsächlich und nicht alles gelöst werden kann mit einer Materialsubstitution, das ist so ein bisschen das, was diese Arbeit an diesem komplexen Untersuchungsgegenstand versucht auszuloten. Und wichtig ist es auch, dabei so ein bisschen oder mein Ziel ist es jetzt nicht irgendwie, weil darüber wurde schon es ist wenig Geschichte bisher überhaupt vorhanden zu diesem, also auch Technologiegeschichte dazu gibt's kaum, es ist total dünn, also auch diese 150 Jahre Entwicklung in der Materialwissenschaft, die ist ganz, ganz, ganz marginal abgebildet überhaupt, also da was zu finden, wie überhaupt diese Designprozesse, die im Übrigen, und das ist auch noch die Verbindung zum Industriedesign, sehr ähnlich ablaufen wie das, was wir in den Werkstätten machen, bis zu einem bestimmten Punkt. Also es sind tatsächlich am Ende Materialien, die ganz easy mit einer Säge oder mit einem Ofen, Säge bearbeitet werden, mit einem Ofen gebrannt werden, mit was gibt's denn noch so alles, also geschliffen werden oder geformt werden, also Materialien, die in Form gebracht werden. Und dadurch gibt's zum einen diese Überschneidung des Verstehens der Wissenschaft auf einmal und diese ganze Sichtbarmachung findet nicht statt in den Wissenschaften. Diese Sichtbarmachung vom Material selbst und dieses Verstehen, dass diese, wenn man anfängt, sich mit Piezos zu beschäftigen, findet man 130.000, wirklich 130.000 Research Paper in Datenbanken, peer-reviewed research paper, nur unter diesem Begriff Piezoelektrizität. Und alle diese Papers sind voller mathematischer Formeln und Fachsprache. Und dieses Sichtbarmachen dieser Materialkreisläufe erstmal, also dieser, wo kommt denn das her, ist total wichtig, um zu verstehen, wie auch solche Materialien anders gedacht werden können, weil dieses kleine Bauteil ist aus Blei. Blei ist eigentlich in der EU mittlerweile verboten. Geräten. Außer eine Ausnahme für piezoelektrische Bauteile. Weil es keine Substitution gab, die diese Menge bisher, in der Menge, wie sie in elektronischen Geräten, in dieser Massenware halt drin ist, ersetzen konnte. Und das ist für uns total wichtig, weil es sind alles Industriedesign-Fragen, die wir uns in den letzten 10, 20, vielleicht auch seit Papanek 60ern, 70ern stellen, die aber nicht bearbeitet werden auf dieser Ebene.
Aber ist es dann so, dass, also du hast gerade gesagt, warum das wichtig ist, super, vielen Dank. Ich frage trotzdem nochmal, was lernen wir denn da draus? Also eigentlich, Piezos sind so essentiell, dass sie, was wir nicht auf sie verzichten können und deswegen das Blei noch akzeptieren. Kannst du mir helfen zu erkennen, was das bedeutet? Also ist das jetzt gut, ist das schlecht? Ich verstehe es noch nicht so ganz.
Nee, das ist erstmal ganz schlecht, weil es gibt schon ganz viele andere Entwicklungen dazu an Forschungsinstituten, aber noch keine Anwendungen. Und die Frage ist nämlich, dass die Nachhaltigkeit in den dominanten Narrativen, sage ich immer. Ich sage nicht, dass alle materialforschenden Institute so arbeiten, aber da, wo diese Bleiteile erforscht werden oder wurden und hergestellt werden seit den 1950ern, hat sich keiner Gedanken, oder sagen wir mal so, es wird nicht über die Masse gesprochen. Mhm. Nicht, dass sich auch nicht Leute Gedanken dazu gemacht haben, ganz im Gegenteil, es wurde dieses Bleiteil entwickelt, damit man mehr Masse erzeugen kann. Also es ist ein Beispiel aus der, ein Materialbeispiel, was im Grunde genommen, an dem ich ganz viele spannende Fragen zu Nachhaltigkeit abarbeiten kann, die noch nicht so geklärt sind, auch im Design. Also wenn man jetzt ein Material gegen ein anderes austauscht, ist noch immer nicht die Frage der Masse meistens geklärt. Dieses, wo kriege ich denn überhaupt was her, und mit welchen politischen Entscheidungen und vielleicht auch globalen Herstellungsprozessen hängt es denn zusammen? Und da gibt es keine finale Antwort, was jetzt Piezo an sich angeht, aber was dieses Bleiteil angeht, könnte man, wenn man vielleicht politisch auch mit Materialien anders umgehen würde, das schon ersetzt haben. Also, dass es am Ende Nachhaltigkeit natürlich eine politische Verhandlung ist, die nicht nur im EU-Parlament stattfindet, aber auch und vor allen Dingen aber auch in der Umsetzung zwischen Industriedesignerinnen oder Gestalterinnen, die vielleicht an Kunsthochschulen sich auch mit kritischeren Themen und sozialen Fragen auseinandersetzen, mit Müll und wie das, welche Rolle das dann wieder sozusagen im Labor spielt. Und ich suche nach diesen Verbindungen in der Geschichte, wo es vielleicht auch eine gemeinsame Sprache schon geben könnte, um transdisziplinäre Designgeschichte zu schreiben und dadurch diese Linearität der Erzählung, dass wir immer weiterentwickeln und diese Assembly Line der Materialien eigentlich auch so, ne, Endless Growth, neoliberale Ideen seit 1990 und so weiter, wie das durchbrochen werden kann durch vielleicht auch eine andere Form der Zusammenarbeit, die schon auch ohne, dass wir jetzt kommen müssen und da ins Labor gehen, stattgefunden hat in der Geschichte. Mhm. Das ist so ein bisschen diese Designgeschichte, für die ich mich interessiere, dass vielleicht auch andere Varianten schon möglich gewesen wären, aber oder welche Rolle dann diese Designgeschichte für das Design auch wieder spielen kann, genau.
In dem einen Text von dir habe ich gesehen, dass du History, also hinter das I bei History so ein Slash machst, also das wurde sozusagen so ein bisschen dieses History und Story, also Geschichte und Geschichten, so ein bisschen aufgedrieselt wird schon im Wort oder gezeigt wird, dass es so viele Ebenen haben kann. Ist es schon so ein Versuch, diese Messiness der Geschichtsschreibung oder der oder das Layerhafte, ich habe da noch so ein bisschen überlegt, wie wüsste man das in Deutschen, Geschichte, Schichten, ne, da sind ja auch so Ebenen, wie sich alles so übereinander schiebt und gerade wenn man so mit Kristallen oder sich mit Porzellan auskennt, ne, wie da die Sachen so miteinander, diese Plättchen so sich so verkeilen und so verschlittern. Ist das ein Grund, dass du das so machst und wie vermittelst du das oder wie spielt das in deiner eigenen Lehrtätigkeit eine Rolle? Wo du ja öfters mal für Design History gebucht wirst.
Also der erste Teil der Frage, wie das History, also mit der Story zusammenhängt, ne? Also wie diese Geschichtsschreibung, das ist eine ganz große Frage, die mich interessiert, weil ich ja zwischen verschiedenen, wie du auch gerade schon gesagt hast, zwischen verschiedenen Disziplinen. Ich lese in so unterschiedliche Fächer auch rein, die alle Fachsprachen und dazu kommen ja noch die New Materialisms, also die neuen Materialismen, die gerade auch seit eigentlich den 80er Jahren schon in feministischen Wissenschaften betrachtet werden. Und da ist eine sehr komplexe, unterschiedliche Sprachgemenge, würde ich mal sagen. Und dann kommen wir aus der Werkstatt und du hast es gerade total schön beschrieben und legen den Ton übereinander. Ja? Und ich versuche genau das halt herauszufinden, wie die Herstellungsprozesse eine Sprache finden können zwischen diesen ganzen Disziplinen, weil mein Ziel nicht ist, am Ende neue komplexe, weil komplex kann ich alles machen. Ne? Ich kann mein Archiv, ich arbeite so ein Archiv, das kann ich ausbreiten und das ist crazy und dann bin ich in so einer Wunderkammer und so weiter. Aber dieses, was mich eigentlich interessiert, ist dann wieder dieser Vermittlungsaspekt. Wie kann daraus eine Geschichte werden, die uns alle was angeht? Weil erstens benutzen wir diese Materialien jeden Tag, aber wenn wir mal die elektrischen Geräte auseinanderbauen, wie geht uns denn das da auch was an? Ne? Also was kann man denn durch dieses Auseinanderblättern, Schichten und so weiter herausfinden? Und in der Lehre, das ist der zweite Teil deiner Frage gewesen, in der Lehre ist es für mich natürlich interessant, diese Artikulationsformen. Mir ging es damals selber so und ich kenne jetzt auch durch diese ganze Lehrtätigkeit, habe ich immer wieder diese Gespräche mit Practitioners, also Leute, die vielleicht Industriedesign oder Mode oder Architektur oder irgendeinen materialbezogenen Studiengang in der Werkstatt studieren und dann manchmal vor diesem Berg von Theorie und Literatur, Kulturwissenschaften und Philosophie stehen und die Verbindung erstmal finden müssen. Und was so ein bisschen im deutschsprachigen Raum bis vor, und ich will jetzt nicht für alle sprechen, ich weiß auch, dass es Kunsthochschulen gibt, wo es anders war, aber im deutschsprachigen Raum war das schon so, dass Designgeschichte meistens von ArchitekturhistorikerInnen oder von Kunsthistorikerinnen unterrichtet wurde. Und die haben eine ganz andere Linse auf diese Tätigkeit in der Werkstatt. Und darüber wurde, es ist nochmal so ein Seitenstrang, das ist in der Designgeschichtsschreibung. Deswegen sage ich auch Designgeschichtsschreibung oder History und das Story, also dieses Schreiben aus dem Material raus, auch das Schreiben als Gestaltungsprozess zu verstehen, der was mit diesen Gestaltungsprozessen zu tun hat, das ist ein relativ neues Feld. Also in der Designgeschichte wird noch nicht so lange über die Prozesse selbst, Designprozesse selbst geschrieben. Das war früher auch so ein Perpetuieren von den ikonischen Möbeln, Bauhaus, das Zementieren der bestimmten Kanons. Personen, genau, des Kanons, weiß, westlich, männlich, und dann gab es so Stück für Stück, eigentlich würde ich das fast nennen, wie so eine Demokratisierung, die einmal in der Designwissenschaft auch stattgefunden hat. Und jetzt kommt es zusammen mit der Designgeschichte auch, wo sich die Designgeschichte fragt, was auch mit ganz vielen anderen überschneidenden Fächern im Design fragt, wie können wir denn andere Stimmen oder das, worüber noch nicht gesprochen wurde, überhaupt sprechen lassen? Und dieses wilde Archiv, was ich habe, also diese Suche nach diesen Geschichten, ist total, es gibt kein Archiv, wo ich reingehe und anhand der Datenlage jetzt eine Designgeschichte schreiben könnte über den Prozess, sondern die Geschichten, die ich finde, die entstehen auch durch Oral Histories. Also ich führe Interviews mit Leuten, die noch zu dem Zeitpunkt da mit diesen Materialien gearbeitet haben. Oder ich gehe in Berge, ich gehe in Labore, ich versuche so und diese unterschiedlichen Stimmen, die da aufeinander kommen, die zusammenzubringen und denen gerecht zu werden und nicht wieder einen dominanten Kanon zu dem nachzugehen oder Gewalt zu perpetuieren, indem man über diese Kriegsgeschichte schreibt, sondern über das, was vielleicht auch immer schon, wo eine Möglichkeit gewesen ist in der Designgeschichte zur Demokratie, zur Verhandlung, zum nicht endgültig sich sicher sein, so war es, so ist es passiert. Also doch, das ist dann die große Kunst, dass man trotzdem faktentreu bleibt und das trotzdem nicht zu spekulativ wird. Aber das ist gerade eine große Frage, die in diesem History, also History oder auch in der Historiography, also in der Geschichtsschreibung drinsteckt, ist nämlich, dass meine Perspektive oder die Perspektiven der Stimmen, die ich da sprechen lasse, ihre eigene Stimme haben können und nicht ich mit so einem Text nur diese eine Variante, die Möglichkeit der Geschichtsschreibung klar mache.
Super. Ich mache mal kurz eine Notiz. Jetzt habe ich natürlich tätig machen können, als du geredet hast, aber eine Sekunde. Warum? Okay, so. Und die andere Sache ist, die mir noch einfällt, ich habe von dir nämlich den Begriff der Object Lessons gelernt. Das ist schon eine Weile her. Und da ging es, da habt ihr Bauhaus, in Dessau regelmäßig, das waren wie so Summer Schools oder das waren, also auf jeden Fall habt ihr euch mit ganz vielen tollen Objekten befasst und von denen Geschichten abgeleitet und euch dann dadurch mit der Designgeschichte der Dinge beschäftigt. Ich glaube, so ein Beispiel ist ein, irgend so ein, oh, jetzt, jetzt gehe ich aufs Glatteis, in indischer Form Betonformstein. Kann das sein?
Da kommen verschiedene Projekte auch gerade zusammen. Das ist, was du gerade ansprichst, das ist vor allen Dingen die Akademie an der Stiftung Bauhaus Dessau, die von Regina Bittner geleitet wird. Und bei der habe ich 3 Jahre gearbeitet. Und Regina Bittner ist Kulturanthropologin und die hat zusammen unterrichtet im Koop. Da war einmal, also die Object Lessons haben da gar nicht so, es war eher Objektbiografien, die wir gemacht haben, die aber auch so mit Object Lessons, also es sind so Methoden aus der Designanthropologie, Anthropologie und Material Culture Studies, wo sich Historikerinnen oder Kulturwissenschaftlerinnen fragen, wie dass die materielle Erfahrbarkeit des Objekts oder die Geschichte dahinter eigentlich auch Teil der Geschichtsschreibung ist. Mhm. Und diese Methoden wurden, ich habe die nie gelernt. Ich war in 2 ganz tollen Kunsthochschulen, habe tollen Theorieunterricht gehabt, aber diese Schnittstelle habe ich in meiner Kunsthochschulausbildung nie gehabt. Dabei stecken da diese ganzen politischen und Nachhaltigkeitsfragen drin. Wenn nämlich die Sprachen der Kulturwissenschaften und der Anthropologie und die sich ja professionell mit Worten und Begriffen auseinandersetzen, mit der Erfahrbarkeit von Materialität zusammenkommt.
Genau, und diese, also ich finde es super, dass du das nochmal differenzierst, also die Object Lessons oder Objektbiografien, das ist ja so ein bisschen das, was du da machst. Ne? Also du guckst dir den Piezo oder in all seinen, sagen wir mal, Zuständen, also sozusagen zeitlich linearen Zuständen, wie aber auch Anwendungskontextzuständen in oder in sich selbst Zuständen vom Rohmaterial bis hin so kurz vor der Nicht-Kreislauffähigkeit, also irgendwie diese Sachen. Und was mir da auffällt oder was mir gerade, was ich mir so notiert habe, weil ich das eigentlich einen interessanten Punkt finde, wir können uns ja von den Linearitäten der Geschichtsschreibung jetzt nicht vollständig lösen. Also es ist ja einfach so, dass das eine nach dem anderen passiert und die eine oder andere Kausalität augenfällig ist. Aber es gibt aber nicht nur diesen einen Strang, sondern es sind ja ganz viele Linearitäten, die unterschiedlich laufen und da jetzt fehlt mir mein, ich komme an Hirngrenzen, aber dieser Begriff der Messy History, also dass das alles so ein bisschen miteinander verzwieselt und entangled ist, habe ich mir aufgeschrieben, vielleicht gibt es ja auch sowas wie eine Gritty History, also die Gritty im Sinn von so ein bisschen schmutzig, aber Gritty auch so ein bisschen laut verwaschen wie vernetzt, also das ist so eine, diese Linearitäten, jetzt kennt ihr lieben Zuhörenden das nicht sehen, aber ich tue jetzt so mit meinen Fingern, tue ich so verweben und so ist alles miteinander zu so einem, also werden aus verschiedenen einzelnen Linearitäten eigentlich ein verwobenes Layer. Und ich glaube, wenn man so eine Geschichtsschreibung, also eine Historiografie eher in den Interferenzen betrachtet, nämlich wie wird sozusagen wie in so einem Moree-Effekt, guck mal, da fängt es an, sich zu verdichten. Könnte das sein, dass dort der Hase im Pfeffer liegt und dass man genau da hinguckt und dass es dann eigentlich da interessant ist und dass es durchaus passieren kann, dass es am Rand passiert und gar nicht so sehr dort, wo man eigentlich denkt, dass die Musik spielt.
On point, Cassette, ne? Also, du hast gerade auch ein paar schöne Begriffe noch mit reingebracht bei Gritty. Also in den Sozialwissenschaften und Kulturwissenschaften ist das ein Riesenthema seit den 60ern, 70ern, wo man angefangen hat, also mit Linearität ist ja gar nicht so nur diese zeitliche Abfolge deines Menschseins und wer vor dir kam und so betrachtet, sondern auch vielleicht eher eine Linie im Sinne von Einzigartigkeit oder Universalität gedacht erzählt. Ne? Dass es die Geschichtsschreibung, zum Beispiel, dass nur die weißen, männlichen, westlichen WissenschaftlerInnen genannt, nee, da muss ich jetzt gar nicht gendern, Wissenschaftler genannt werden, mit Namen, aber die Arbeiterinnen und die Minenarbeiterinnen total anonymisiert sind. Und dieses Netzwerk entsteht dann dadurch, wenn man die Geschichte auf einmal in Verbindung zu den Minenarbeiterinnen erzählt oder in Verbindung, und jetzt wird es noch komplizierter, und da bin ich gerade, da schreibe ich gerade so ein bisschen drüber, wenn man die dann aus mehr als menschlicher Perspektive erzählt, dann wird sie nämlich metabolistisch. Das heißt, also es gibt dann so Gedanken von Kreislaufwirtschaft oder, also weil der Kristall, die Lebensgeschichte des Kristalls, der stirbt ja nicht. Bloß weil er auf einer Müllhalde landet, also es stirbt vielleicht der Sensor oder dieses Formbauteil, das zerbricht, oder aber die Kristalle, die gehen nicht weg. Der Berg
da kommen wir, und dann kommen wir nämlich nochmal zu so einem ganz interessanten Punkt, den habe ich mir hier ganz am Anfang aufgeschrieben. Du bewegst dich ja sozusagen von dem Zentrum an den Rand und auch so ein bisschen so an den Rand der Wissenschaft, und jetzt kommst du hier mit so Kristallen und wird das dann dezent parawissenschaftlich? Also wenn jetzt auch, also die leben die Kristalle, also ich glaube, ich verstehe dich hier gerade ganz bewusst miss, aber sowas passiert ja dann auch mal ganz schnell, ne? Also dass du da in so eine Welt abtauchst, die, sagen wir mal, wo Belegbarkeiten und Evidenzen weniger eine Rolle spielen als so Gefühligkeiten. Und ich glaube, das ist ja die große Herausforderung, sagen wir mal, in der Arbeit, wie du sie machst. Ab wann ist es denn noch Ausrufe, also Anführungsstrichen Science, und ab wann ist es Fabulation?
Und jetzt kommt's, die WissenschaftlerInnen selbst schreiben solche Sachen. Das ist noch nicht mal ich. Sondern ich gucke auch in die Geschichte rein, wo die Wissenschaft selbst, wo denen die Worte fehlen, für Phänomene, die ja unsichtbar sind für sie, die sie erstmal selber sichtbar machen müssen, die auf Atomebene stattfinden oder auch unsichtbar sind, weil es vielleicht nicht mehr in deinem örtlichen Sichtfeld sind, zeitliches, örtliches Sichtfeld, ne? Oder so. Und diese Frage der Pseudowissenschaftlichkeit, die brauche ich gar nicht zu stellen, sondern die wird so verrückt. Seit es Piezos gibt, gibt es so viel Spekulation auch darum. Und immer wieder die Wissenschaft, und das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, dass das, als wenn das als Frage formuliert wird und nicht als Aussage formuliert wird, dass das der nächste Schritt für eine neue Forschung sein kann. Ne? Also immer da, wo man an so eine Grenze kommt, und das sind ganz verschiedene Grenzen, also deswegen enge ich das auch, also ich enge das, am Ende ist das gar nicht so, das, was wir jetzt alles in diesem Gespräch hier haben, das ist in der Einleitung drin, ne? Also am Ende am Ende ist es wirklich eine Industriegeschichte, die über Menschen und Materialien, die darüber berichtet, welche Grenzen wir als Menschen eigentlich auch haben. Und da kommen die neuen Materialismen mit rein, die ja genau diese Fragen stellen.
Oh, das musst du übrigens noch unbedingt nochmal erklären, weil sonst hätte ich das jetzt gesagt, wir packen das in die Shownotes, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was die neuen Materialismen sind. Und ich kann mir, und jetzt würde ich meinen lieben Zuhörenden nicht oder unsere lieben Zuhörer nicht Unrecht tun, aber die ein oder andere kennt das auch nicht. Kannst du es kurz erklären?
Genau, also es ist ein relativ junges Feld, was aus den kritischen Geschichtswissenschaften, kritischen Naturwissenschaften, Philosophie und Gender Studies kommt und was genau diese Themen, die wir gerade besprochen haben, so ein bisschen hinterfragt und die vor allen Dingen die Übermacht des Menschen, die ja in der Moderne erzählt wird, in genau diesem Zeitabschnitt im Übrigen, den ich mir auch angucke, exorbitant, die Macht des Menschen, die Natur so beeinflussen zu können, wie wir sie möchten. Und jetzt kommen die neuen Materialismen, die sagen, nee, aber wenn wir jetzt mal uns überlegen, wie die Welt aus Perspektive des Materials aussieht und uns daraus das mal angucken, weil, wie das, was ich gerade so schnell hingesagt habe, dass der Kristall, der interessiert sich ja gar nicht für uns. Also es ist ja noch nicht mal eine Vermenschlichung, die ich da brauche, sondern die Kristalle sind in uns, die sind überall und die existieren und die werden auch existieren, wenn, okay, jetzt gehe ich ein bisschen weiter in die Naturphilosophie rein, aber auf jeden Fall ist dieser Perspektivwechsel der menschlichen und mehr als menschlichen Körper relevant für die neuen Materialismen, um diese menschliche Übermacht oder dieses westliche Narrativ der Menschen über die Natur aufzubrechen. Und da gibt's so Begriffe jetzt, zum Beispiel, die trennen nicht mehr, Donna Haraway hat darüber geschrieben, die trennen nicht mehr zwischen Natur und Kultur und versuchen halt genau das, was ich da auch in dieser Designgeschichte mache, auf naturwissenschaftlicher Ebene oder in Anna Zing, die schreibt ja über postindustrielle Landschaften oder also gibt es ja ganz unterschiedliche Cases, worüber geschrieben wird, wo sich überlegt wird, wie kann man denn unser Verhältnis und unsere Beziehungen zur Natur anders denken. Und das in der Designgeschichte zu machen, ist auch relativ frisch, würde ich mal sagen. Da gibt es noch nicht so viele, die das machen. Es wird aber mehr und mehr jetzt gerade, dass man halt mit diesem Blick nicht nur aus der menschlichen Perspektive auf die Designgeschichte guckt, sondern auch aus der Beeinflussung der Dinge, Objekte und Materialien auf menschliche Gestaltungsprozesse. Und da sind wir, das wollte ich nur noch mal ranhängen, bei dem schönen Begriff, den du vorhin, wie hast du es, Gritty genannt, da ist mir gleich die Akteur-Netzwerk-Theorie eingefallen und das kommt nämlich damit zusammen. Also, dass man eine Designgeschichte nicht mehr nur eben in dieser Assembly-Line erzählt, sondern in der politischen Bedingtheit der AkteurInnen, die da miteinander verbunden sind. Und das, dieser ganze Mess, da suche ich mir so und das war ein großer Teil der Arbeit, die spannenden Punkte raus, dass dich das interessiert am Ende des Buchs, weil ich möchte, dass du das liest und Beziehungen dazu aufbauen kannst oder das wenigstens interessant findest oder neue Perspektive auf die Welt und auf das, womit du vielleicht auch arbeitest, ne? Wenn du mit Elektrotechnik vielleicht auch, und du kennst ja Piazzos. Also das ist so ein bisschen das Ziel und dafür die Punkte zu finden, damit ich nicht alles erzählen muss, sondern genau die Punkte, wo das Netzwerk aufeinander trifft, das ist die Herausforderung der Forschung gewesen.
Genau, und ich finde, die Herausforderung ist aber auch in der Lehre, einen Case zu finden, was wie so eine Art, naja, ich benutze gerne und wirklich oft dieses Wort Rabbit Hole, also das, was sozusagen so den ersten Stein macht, wo du sagst, und jetzt geht's runter. Wo du sagst, okay, jetzt komme ich vom Hundertstens ins Tausendste und ich fange hier an, irgendwas, also einen dieser Fäden eigentlich, die in diesem Netz sind, zu verfolgen und lerne, okay, ich könnte jetzt hier die Abzweigung nehmen und dann doch von Piezo Richtung Geschichte des Porzellans seit Böttger in Deutschland und dann merkst du, jetzt bin ich jetzt plötzlich gelandet, vielleicht sollte ich mir doch nochmal über Absolutismus Gedanken machen. Also, ne, dass man in diese ganzen Welten so an der Stelle abdriftet. Und aber dennoch ist meine Frage, du hast ja nicht nur mit Industriedesign-Studierenden zu tun, sondern oft auch vielleicht mit Design, du hast es vorhin auch gesagt, mit Leuten aus dem Fashion, aus dem Textil, aus dem Kommunikationsdesign, denen der Piezo als Bauteil völlig fremd ist und die vielleicht gar nicht dieses Ding, also eine Beziehung zu diesem Ding haben, biografisch, sage ich jetzt mal, oder aus ihrer Fachperspektive. Und salopp gesagt, hast du dir mit dem Ding eigentlich ein übelstes Bein gestellt und wäre nicht vielleicht der Bleistift oder das Tesa-Band, sagen wir mal, zugänglicher an der Stelle?
Also ich unterrichte ja nicht meine Doktorarbeit. Das ist erstmal, ich unterrichte hauptsächlich, ich helfe Studierenden und ich supporte die dabei, ihre eigenen Piezos zu finden. Und ihre eigenen, das ist meistens in Bezug auch vielleicht zu deren Praxis entweder aufzubauen oder sich mit Designgeschichte über ihre eigenen Erfahrungswelten. Das heißt auch, wenn, das kennst du vielleicht, also die Gespräche habe ich immer mit Industriedesignerinnen vor allen Dingen, wir sehen irgendein Plastikteil und wir wissen, ohne dass wir den Herstellungsprozess sehen, weil wir es einmal gelernt haben, wie ein Spritzguss, dass das ein Spritzguss ist oder sowas, ne? Also dieses Erfahrungswissen, was du vielleicht schon mitbringst durch, und da fängt es ja nur an, ne? Das kann ja noch, geht ja dann noch weiter in vielleicht auch was, wie du aufgewachsen bist, wo du herkommst, welche Dingkultur und Objektkultur, mit was du umgeben warst und so weiter. Und da unterrichte ich eigentlich Methoden, wie man vielleicht einmal die Angst vor dem Verbalisieren oder auch Artikulieren sich nimmt, also wo man die Angst, versuche ich den zu nehmen und eher diesen Spaß zu entwickeln, so Ausdruck zu finden, auch jenseits der Werkstatt. Und dafür gibt es so tolle Methoden in den Material Culture Studies und in den Geschichtswissenschaften und ich entwickle auch selber Methoden und das ist ja meine Doktorarbeit, ist eigentlich dann diese neue Art, diesen Beitrag für die Geschichtsschreibung, die Art und Weise, wie wir vielleicht auch zwischen unterschiedlichen Zugängen zu Wissen, und das ist ja dieser Demokratisierungsbeitrag, von dem ich vorhin auch gesprochen habe, nicht nur über wen gesprochen wird, sondern auch wie du auch Teil dieser Geschichte bist und inspiriert bist, vielleicht jetzt nicht vom Piezo, aber darüber, wie dort irgendein Bezug, wie die Werkstatt und was du vorhin gesagt hast mit dem Schichten von Ton, ne, da geht ja was bei dir an, ohne dass du es jetzt gesehen haben musst oder sowas. Und das ist das, was ich, was gerade so in Umwälzung sich befindet, in den Geschichtswissenschaften, aber auch in der Designgeschichte und dieses zwischen den Disziplinen schreiben, und das würde ich, glaube ich, eher sagen, unterrichte ich. Also damit auch zusammenhängt, eher so eine eigene Haltung zu entwickeln, weil ich habe nicht die finalen Antworten darauf, was Nachhaltigkeit ist, ich habe nicht die finalen Antworten darauf, wie wir besser gestalten können, aber jede einzelne Person, die da im Raum ist, hat eine tolle Antwort vielleicht.
Und, ja, oder die Frage ist ja erstmal wichtig, ne? Also, dass man diese Frage diskutiert und das für sich anerkennt, dass das nicht abschließend beantwortbar ist, sondern eben ständig gefragt werden muss. Also, ich glaube, das ist ja, kommt auch dazu. Das ist,
genau.
Servicestelle Designlehre ist ja, funktioniert ja so nicht, sondern das ist ja ein Angebot an ständigen Fragen.
Genau, da war ja auch, ich meine, ich war ja auch auf dem Hurra Hurra Festival damals, wann war das, 2019?
Naja, das ist vor Corona.
2019, genau. Und das sind ja auch genau diese Fragen, die damit in Verbindung stehen, ne? Die jetzt gerade, also ich nenne es jetzt mal Demokratisierung, aber es ist auch so ein bisschen, also es ist, gehört in die Transformationswissenschaften, in die Demokratisierung von Wissen, und das ist eher das, was ich finde, was die Designerin manchmal ja schon mitbringen, was ja auch aus der Praxislehre kommt. Also wenn zum Beispiel eine Dokumentation gemacht wird oder so, ne, dieses Artikulieren, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Wie war denn mein Prozess? Und das ist total interessant für die Geschichtswissenschaften. Und das anzuerkennen, dass die eigene Stimme oder die gute Worte dafür zu finden und dann vielleicht auch mal richtig, ey, was hast du gelesen als jugendlicher Mensch oder als Kind oder nee, oder nicht, vielleicht hast du auch lieber Filme geguckt und das ist dein Ausdrucksmittel, ne? Aber irgendwie in den Spaß daran zu entwickeln und nicht die Angst davor zu haben, vielleicht auch die eigene Stimme zu finden, zu überwinden, aber auch wieder Brücken aufzubauen zu anderen Disziplinen, ne? Indem ich nicht sage, ja, genau, nur einen Satz zu Ende, indem ich halt nicht sage, oh, der kulturwissenschaftliche Text ist zu schwer. Und ich habe das erlebt, in meiner Ausbildung wurde mehrmals in den Theorie von ganz unterschiedlichen Lernenden in den Theoriefächern wurde uns immer gesagt, ach, da musst du jetzt nicht richtig schreiben, ihr macht ja eh nur Design. Und ja, und das ist, finde ich, stimmt ja erstens überhaupt gar nicht, weil das hat dann in der Praxis ja stattgefunden. Diese Dokumentation, die wir gemacht haben, wir haben ja geschrieben, total viel. Und da gibt es auch Dokumente und das ist eine bestimmte Art zu schreiben, die sich unterscheidet von vielleicht manchmal Beobachtungen aus der Kunstgeschichte, die heute Interesse daran haben, was wir schreiben und wie wir sprechen und wie wir aus materielle Praktiken zu Worten werden lassen eigentlich, ne? Und welche Verbindungen wir zu welchen Welten auch wieder damit herstellen, lasse ich jetzt weg, dass ich das mit jemandem zusammengebaut habe, beschreibe ich nur, wie das Material anonymisiert irgendwie da durch die Maschine gegangen ist, oder zeige ich alle Agencies und alle politischen Bedingtheiten inklusive, wie viel Geld ich ausgeben musste dafür, von meinem eigenen Prozess zum Beispiel, also ein Mini-Beispiel, ne, wie man sich dem annähern kann.
Ja, und ich finde, was du gerade gesagt hattest, dieses, ihr seid ja nur Designer, ihr müsst es gar nicht schreiben können, gerade dann, also ist diese Hürde total wichtig zu nehmen, sich dort durchzukämpfen, durch dieses Formulieren, also weil ich es formuliere, dafür haben wir verschiedene Medien, das kann eben jetzt bei meinem Beispiel beim Ton oder bei der Plastik sein, das kann aber die Darstellung, die Visualisierung sein, oder das kann aber eben auch Sprache sein oder Bewegtbild, aber finde ich gerade, wenn man es sprachlich macht, da auch wenn man es nicht kann, muss man es aber trotzdem machen und üben, weil es kommst nicht dran vorbei. Du wirst es einfach in deiner Designpraxis regelmäßig brauchen. Und da hilft dir auch Chatty, ne? Wenn so, du kannst ja nicht jede E-Mail von Chatty schreiben lassen. Und selbst dann wird jemand auf der anderen Seite ab einem bestimmten Level sich denken, ey, meiner, das funktioniert so, schick mir mal die Mails, kann ich gar nicht mehr lesen, weil die sind viel zu langweilig. Voll. Ne?
So. Und du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, muss man sich so reinkämpfen? Und genau das ist mein Ziel, dass man sich nicht kämpft, sondern dass man selber irgendwie Zugänge findet und Spaß entwickelt. Und wenn der Zugang ist, und deswegen arbeite ich da auch viel mit Studierenden dran, ich lese lieber Comics, ja, dann versuch eine Brücke zu schlagen, weil die Inhalte können genauso intellektuell anspruchsvoll sein in der Graphic Novel. Und es ist wirklich eher die Frage, wie ich diese Geschichte erzähle. Und das ist auch das, womit sich Donna Haraway oder Ursula K. Le Guin mit beschäftigen, wie diese Zusammenhänge zwischen diesen Artikulationsformen der eigenen Kultur halt auch sind. Und ich glaube, oder meistens ist es so, wenn diese Befreiung kommt, dass ich jetzt nicht einen kulturwissenschaftlichen Text da, der auch wirklich herausfordernd ist, wenn ich irgendwie durch die Gedanken anderer denken, paraphrasieren und so weiter, das ist eine Übungssache und das ist ein Tool. Genauso wie wir in der Werkstatt stehen, lernen das Kulturwissenschaftlerinnen in mehreren Jahren, bis die einen guten Text schreiben. Ne? Also nicht jede Person schreibt sofort, das hat nicht nur was mit Talent zu tun, sondern das ist auch genauso ein Craft, genauso eine handwerkliche Tätigkeit, zu lernen, wie man diese Artikulationsformen findet. Und deswegen, und das ist wirklich auch interessant, gerade für die Geisteswissenschaften. Und dann wieder, zu dem Punkt zu kommen, Caroline Emke hat dieses schöne Buch geschrieben, Was wahr ist, ist, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen. Da beschäftigt sie sich auch damit, wie sie in Interviews am Ende zwischen globalen Konflikten und Politiken und den persönlichen Erfahrungen von einzelnen traumatisierten Menschen zum Beispiel schreiben kann. Und dann herausfindet für sich als Philosophin, was wahr ist. Ne? Also was, und das, und die Wahrheit liegt natürlich dazwischen. Das ist kein allgemeingültiger zu wissen, auch wenn ich mit einer Person spreche, dass es nicht allgemeingültig für alle gilt. Ne? Aber das anzuerkennen und so eine Tools zu lernen auch, ne, dass mir immer wieder bewusst wird, was ist denn dieses troubled und struggled Schreiben, also wo ich mich wirklich, und das ist anstrengend, aber das ist dann auch wieder Übung, einfach Craft, und es gibt viele Mittel, wie man das ausprobieren kann und nicht gleich beim Buch anfängt, sondern bei kleinen Texten, Dialogen, Austauschformen,
Podcast
und so weiter. Podcasts, genau.
Ja, du hast gerade was gesagt in Bezug auf Caroline Emke und ihren Wahrheitsbegriff, und die Wahrheit liegt da dazwischen. Und ich finde, ich noch mal, eigentlich wollte ich schon längst ein Schlusswort sprechen, aber ich gehe noch mal rein. Bei der Vorstellung einer Vernetztheit der Geschichten und Geschichtlichkeiten, und wir bleiben bei dem Bild dieser Verwobenheit, dieser Stränge, da entstehen ja auch Zwischenräume. Und Und vielleicht ist es ja genau das, dass es gar nicht so sehr die Pfade und die Linien sind, sondern genau die Spaces, die sich eigentlich zwischen diesen Linien dann ergeben. Und, ne? Und umso mehrere Verkreuzungen, umso feinmaschiger ich eigentlich dieses Gewirk oder Gewebe mache, umso näher komme ich vielleicht genau diesen Truth Space an der Stelle, ne, wo man so ein bisschen aufpassen muss, so das hat ja der Donald so ein bisschen versaut alles, aber die, also es gibt halt, Sachen sind evident und Sachen sind klar, aber die Perspektive ist halt eine wichtige, wichtige Frage an der Stelle. Und umso mehr man sich das eingrenzt, umso mehr kann man sich dem an der Stelle ja vielleicht nähern.
Genau. Und dazu vielleicht noch ein Gedanke, weil du gerade von diesen Lücken gesprochen hast. Das ist auch ein Riesenthema, genau in dieser Art der Geschichtsschreibung. Marisol de la Cadena hat über das Nichtwissen zum Beispiel auch geschrieben, ne? dass man immer auch, wenn man in diesen Beziehungsgeflechten schreibt, auch immer als schreibende Person die Möglichkeit offen lässt, was nicht zu wissen. Weil erstens ist das die Öffnung für dich als lesende Person, diese Lücke zu füllen. Mhm. Oder vielleicht die anderen Stimmen, mit denen ich und für die ich auch überhaupt nicht sprechen kann. Ne? Also und nicht sollte. Mhm. Und auch diese Verhandlungen, was ich überhaupt, das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, schwierige Gespräche mit MaterialwissenschaftlerInnen führen, die Sachen wissen, aber vielleicht nicht sagen können oder entweder weil sie die Tools dazu nicht haben oder weil sie, also es hat nicht immer die bösen politischen Hintergründe, sondern manchmal auch wirklich Verbalisierungs-, also was lese ich und in welcher Sprache befinde ich mich. Und diese schwierigen Gespräche zu führen und dann aber gemeinsam, ich achte darauf auch und nicht nur mit den Materialwissenschaftlerinnen, auch mit anderen Leuten, mit denen ich arbeite, wen ich zitiere und wie. Also diese Absprache, und das dauert unheimlich lange auch. Da gibt es auch andere tolle Forschungsarbeiten von Emilia Ticker zum Beispiel, die hat in der Alto gerade bei Julia Lohmann ihre Doktorarbeit fertig gemacht. Die hat auch Emilia Ticker. Mhm. Die hat ein Projekt zur Geschichte und zum Wissen der Sami-People im Norden von Finnland gemacht und hat mit denen ein spekulatives Wissenschaftsbuch geschrieben. Und das war Teil der anthropologischen Arbeit. Und das hat zum Beispiel auch die gleichen Fragen gestellt. Ne? Also dieses, wessen Geschichte steht denn hier am Ende? Was wird denn dokumentiert? Was ist denn das, was die Geschichtsschreibung, weil da steckt natürlich auch viel Wissensmacht, wer was weiterführt und so. Und in dieser Gemengelage, also eigentlich ja Demokratisierungsarbeit und Verhandlungsarbeit, die auch lange dauert, wo man eben nicht einfach nur in Archiv geht, was auch wichtig ist. Archivarbeit total wichtig. Ich bin auch großer Freund von Archivarbeit. Aber sich unsicher zu sein und die Lücke da auch sichtbar zu machen und transparent zu machen, das ist auch, kommt auch aus der feministischen Anthropologie, unsicher sein zu dürfen und sich aber sicher zu sein, wann man sich unsicher ist. Ne? Also den lesenden Personen mitzunehmen und auch zu sagen, das ist nicht, weil ich jetzt sloppy bin oder weil ich keine Lust habe, irgendwie da jetzt weiter zu bohren oder so, sondern vielleicht ist es auch irgendwie eine ethische Frage oder eine wessen Wissen jetzt hier steht und dass vielleicht manche Kulturen gar nicht in jetzt so eine englische Schriftsprache übersetzt werden können und vielleicht auch nicht abgebildet werden wollen. Also diese ganzen Zitierfragen, ne? Also wer kommt in welches Archiv, in welches Museum, in welches Geschichtsbuch rein? Das ist eine total sensible Arbeit, die eigentlich auch Demokratisierungsarbeit ist und nicht eben verstaubte Geschichte, die über irgendwas spricht, was in der Vergangenheit liegt, sondern das ist ganz aktuelle politische Arbeit, die da gemacht wird.
Ich hatte in dem auf Instagram und ich bin mir bei uns, es ist lustig, weil ich weiß nicht mehr woher, deswegen es passt es sehr gut zu meinem zum Thema, was ich gerade ansprechen will. Ich glaube, es war bei Vivian Tauchmann und die hatte so ein Zitationsmodell gezeigt. Das waren so unterschiedliche Pfeile, die also auf die man so, also man hat sozusagen so anders als Fußnoten, beschreibt man das, was man da hinschreibt. Aber das habe ich mal irgendwo gehört. Das hat jemand erzählt. Das ist eigentlich ein Brauch. Der ist nirgends verschriftlicht. Das ist eher so im Raum, dieses Wissen. Aber um es in die Schriftform zu bringen, ohne in eine Nichtbelegbarkeit zu kommen, schien es irgendeine Art von Sign Language zu geben oder irgendwer aus, ein bisschen aus wie Keilschrift fast, mit der man da genau diese Form von Wissen akkreditieren konnte in seinem wissenschaftlichen Text. Vielleicht war es auch okay, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie so, da ist mir das aufgetaucht. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, ähnlich wie bei den Sami oder den Lappländern. Das Wissen, das ist da das ist im Raum, das ist in der Kultur, das ist in der Erzählung drin und noch gar nicht verfasst an der Stelle und auch schlecht rückverfolgbar, weil wie willst du denn diese jahrhundertelange Erzählkultur auf eine Autorenschaft runterbrechen? Ne, das ist ja gar nicht möglich.
Genau, und muss man das auch, ne? Nee. Also dann, das ist ja diese Frage, was man dann davon mitteilt. Und es ist natürlich in Kulturtechniken, trägt sich halt, da sind wir beim Design und bei dem, was wir in den Werkstätten lernen und so weiter, da trägt sich ja auch Wissen weiter, was jetzt nicht in der Sprache ist. Und was genau, was aber so interessant ist an den Geisteswissenschaften, dann wieder inspirierend vielleicht eher fürs Design dann. Es gibt, ich glaube, 9000 Zitationssysteme.
Oh Gott.
Und es gibt so in so kritischen künstlerischer Forschung, Feminist Studies und auch am Critical Media Lab wird das viel thematisiert in den Forschungsprojekten dort. Das ist in Basel, das ist da, wo auch ein Teil meines PhDs mit im PhD-Programm angesiedelt ist. Da beschäftigen sich ziemlich viele ForscherInnen auch mit genau diesen Fragen und auch dieses selber, was ist denn zum Beispiel Feminist Sighting, ne? Also wen lese ich denn und wer taucht in meiner Fußnote auf? Und das sind auch, das ist endlose Spaß, den man da auch entwickeln kann in der Lehre dann wieder, wie man vielleicht mit Studierenden gemeinsam solche Themen angeht. Mara Reklis ist da auch zum Beispiel jemand, die sich damit viel auseinandersetzt. Genau.
Schluss. Nein, wir sind bei 1:07. Ey, Lilo, das war ganz fantastisch. Wir hätten, also in meiner Zeitzone ist es ja jetzt schon nach um 8. Und mein Hirn fängt langsam an, sich so aufzulösen. Aber auch, weil ich herrlich informiert und verwirrt bin. Und ich glaube, ich hoffe, dass das unseren Hörerinnen und Hörern auch so geht. Hast du ein Abschlusswort, was jetzt unglaublich wichtig ist? Oder muss auch
was nicht unglaublich wichtig sein? Was jetzt unheimlich wichtig ist, du hast es eigentlich schon gerade schön gesagt. Also wenn du verwirrt bist, dann haben wir das Ziel erreicht. In der Verwirrung, wenn du nicht verstört bist, sondern in der Verwirrung kann sich ja auch ganz viel Spaß und Spielplatz und Freude zeigen. Und wenn ich das erreichen kann mit diesem Aufblättern von dieser komplexen Gemengelage, nenne ich das jetzt mal, dann freue ich mich darüber.
Hat funktioniert. Super, Lilo. Vielen Dank, liebe Zuhörenden. Auf bald zu einer neuen Folge des Hurra-Hurra-Podcasts alle 3 Wochen. Überall da, wo es Podcasts gibt, da sagen die Leute nämlich so, ach ja, und wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch immer noch folgen und zu euren Freunden mitteilen. Aber das habt ihr die ganzen Jahre schon immer gemacht. Das muss ich ja nicht nochmal sagen. Macht's gut. Ciao, ciao.
Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.